Okay, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau, ich bin jetzt Tabea Freitag, hieß mal Sachs. Und genau, ich bin schon lange Gemeindemitglied, da war es immer wieder schön. Zahlen mögen, so wie meine Großmutti. Alex und ich haben uns am 2.1. verlobt, 2021, und am 3.7.2021 haben wir geheiratet. Das macht wie lange für die Vorbereitung der Hochzeit? Ungefähr ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr und einen Tag sozusagen. Also war es nicht so viel Zeit, um die Ankunft dieses Hochzeitstages vorzubereiten. Im Moment bereiten wir uns aber alle auf eine viel wichtigere, vielleicht würde ich sagen, viel wichtigere Ankunft vor. Und zwar kein halbes Jahr, sondern 4 Wochen. Und zwar die Ankunft unseres Herrn Jesus. Also wir feiern Advent. Und dieses Wort Advent habe ich auch in meiner Schulklasse in Berlin, wo ich unterrichte, mit meinen Schülern behandelt. Erstmal in die Runde gefragt, was heißt eigentlich Advent? Von 27 Schülern wusste keiner, was das bedeutet. Also werde ich euch nochmal ganz kurz erklären, was ich auch meinen Schülern erklärt habe. Und zwar, Advent kommt von dem lateinischen Wort Adventus Domini und bedeutet eben, wie ihr auch bestimmt schon wisst, die Ankunft des Herrn. Also kein halbes Jahr, sondern in Deutschland feiern wir 4 Wochen Advent, 4 Wochen Vorbereitung auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, unser Retter. Zugleich erinnert Advent aber auch daran und soll auch die Christen daran erinnern, dass wir uns auf die zweite Wiederkunft Jesu vorbereiten. Das heißt, am Ende der Zeit soll Jesus wiederkommen, steht in der Bibel. Diese zweite Wiederkunft sollen wir Christen auch erwarten und sollen uns in diesen 4 Wochen des Adventes eben auch darauf vorbereiten. Also habe ich viel darüber nachgedacht. So die erste, also als Jesus auf die Welt kam als Baby an Weihnachten, war mir sehr klar und auch bewusst. Aber ich habe viel über diese zweite Wiederkunft nachgedacht und hab gemerkt, dass das so ein Unbehagen in mir auslöst. Könnt ihr mal überlegen, wie es euch da vielleicht mitgeht? Darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, das heißt, wenn er die ganze Welt neu macht und wirklich das Ende dieser Zeit dann angebrochen ist, wie geht's mir damit? Welches Gefühl kommt da in mir hoch? Klar, auf der einen Seite freue ich mich darauf, weil Corona, diese komische Krankheit, Ungewissheit, Misstrauen, Überlastung, Einsamkeit, mit Maske 7 Stunden in der Schule unterrichten zu müssen, das wird alles mal weg sein. Oder auch viel schlimmer noch, verfolgte Christen werden nicht mehr verfolgt sein, sie werden endlich ihren Erlöser, ihren Retter sehen. Es wird keiner mehr sein, der nicht nach Gott fragt, der Gott nicht gesehen hat, weil einfach alle Leute sehen werden, dass Jesus jetzt da ist, dass Jesus der Herr ist und dass eine neue Zeit angebrochen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich vor allem seitdem ich geheiratet habe und dort in Berlin wohne, in der Schule aktiv bin, in Charlottenburg, dass ich dort merke, dass ich so richtig angekommen bin, wo ich mit meinem missionarischen Herzen auch sein möchte. Also ich liebe es so, jeden Tag kleine Wunder in den Schülern zu sehen. Ich liebe es da wirklich, da zu sein, wo Gott mich irgendwie auch hingestellt hat und möchte eigentlich noch gar nicht, ehrlich gesagt, dass Jesus jetzt wiederkommt. Bin da eigentlich noch gar nicht bereit dafür und denke auch einfach in meinem Alltag gar nicht oft dran. Eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte vor 3 Wochen ungefähr Corona. Also ich war eine Woche richtig schlimm krank. Eine Woche war dann ein bisschen wie Urlaub zu Hause, weil man ja 2 Wochen zu Hause bleiben musste. Aber ich bin halt zurück in die Schule gegangen und ein kleines Mädchen ist wirklich nur ungefähr so groß. Ein kleines Mädchen kam zu mir und meinte: Frau Freitag, schön, dass Sie wieder da sind. Ich und mein Papa, wir haben jeden Abend zum Abendbrot für Sie gebetet, dass Sie wiederkommen und dass Sie gesund sind." Und da sind so Punkte, wo ich denke, sowas will ich irgendwie erleben. Also ich freue mich an solchen Dingen, ist ja klar, und erlebe so viele Wunder, dass ich wirklich nicht oft darüber nachdenke. Bereite ich mich eigentlich wirklich auf diese Wiederkunft vor? Freue ich mich darauf, möchte ich, erwarte ich das eigentlich, sondern ich merke, dass ich mich oft mehr an diesen kleinen Wundern und kleinen Dingen des Lebens freue und mich gar nicht so sehr auf Gott dabei fokussiere. Also kurz gesagt, ich freue mich mehr an dem Irdischen manchmal, als wirklich an Gott selbst und an dem, was er eigentlich verheißen hat. Mir ist aber wichtig, dass wir heute alle zusammen unseren Blick ganz bewusst auf Jesus in dieser Adventszeit richten. Und ich lade euch da eben auch ein, das mit mir gemeinsam zu tun. Mir ist da in der Vorbereitung sehr wichtig geworden, dass wir gemeinsam auch Gott anbeten. Weil ich glaube, nur wenn wir wirklich Gott anbeten und wissen, wer er ist und was wir auch als Christen haben, kann man diesen Blick wegnehmen von dem Irdischen, von sich selbst und den damit auch auf Gott richten. Also habe ich einen Bibeltext herausgesucht, der genau das tut. Und das seht ihr auf eurem kleinen Handout. Wie in der Schule gibt es ein kleines Arbeitsblatt. Ihr müsst nichts arbeiten, aber ihr dürft das gern mit nach Hause nehmen. Ich habe es sogar gelocht für euch. An der Seite könnt ihr vielleicht einheften, wenn ihr einen Hefter habt, damit es nicht verloren geht. Genau, also das ist der Predigttext für heute. Der Predigttext kommt aus dem 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9 und dann 13 bis 19. Da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt wird und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Bis dahin erstmal. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Und zwar erstens, wen erwarte ich eigentlich? Wenn es um die Wiederkunft geht, wen erwarte ich dort eigentlich genau? Also wer ist dieser Gott, wer ist dieser Jesus, der wiederkommen soll? Wie ist der? Wen erwarte ich? Zweiter Punkt, was erwarte ich eigentlich? Also wie stelle ich mir die Wiederkunft Jesu vor? Was wird dort kommen? Da einhergehend geht auch die Frage, warum erwarte ich das so? Und die dritte Frage, wie erwarte ich? Also was tue ich eigentlich in dieser Zwischenzeit? Soll ich mich einfach nur zu Hause hinsetzen, Tee trinken und warten, bis es passiert? Kleiner Spoiler, soll man nicht machen. Also erstens, wen erwarte ich? In Vers 3 lesen wir hier, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Genau, da bis seine. Der, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Wort gelobt löst in mir immer so eine freudige Stimmung aus. Gelobt sei Gott. Das heißt, wir können Gott und wir sollen Gott auch loben. Warum? Weil hier steht der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Petrus, der diesen Brief hier schreibt, der verleiht hier der innigen Beziehung zwischen uns Christen und dem Gott des großen Universums so eine persönliche Note. Er wird unser Herr Jesus Christus. Es ist kein ferner Gott, sondern unser Herr. Da ist also eine Beziehung da. Das heißt, für uns wichtig, Gott, Jesus ist ein persönlicher Gott, der an einer Beziehung interessiert ist. Das heißt, mein erster Punkt, wenn wir uns fragen, wen erwarten wir? Wir erwarten einen Jesus, der Gott ist, der sagt, ihr dürft mich euren Herrn nennen, der uns kennt und den wir auch kennen. Wir erwarten einen persönlichen Retter, einen persönlichen Jesus. Zweitens steht dort in dem Vers 3, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Also große Barmherzigkeit. Also wir erwarten einen barmherzigen Gott. Also wir sind ja gerettet, wir als Christen sind gerettet, weil Gott barmherzig ist. Dieses Wort barmherzig würden vielleicht viele Leute nicht verstehen. Barmherzig bedeutet gnädig und gütig. Als ich auch ein kleines Kind war, in der Schule war, haben wir immer viele, viele Tests, Klausuren, Klassenarbeiten geschrieben. Ich glaube, ihr könnt euch vor allem noch daran erinnern, wie anstrengend es immer war. Man hat immer wieder überlegt, okay, was muss ich jetzt machen, wenn ich nach Hause komme? Morgen ist Test in Geschichte, übermorgen ist Test in Mathe. Für Mathe muss ich mehr lernen, also muss ich das mir ein bisschen einteilen. Ich habe mich ganz oft zu Hause hingesetzt und habe einfach ganz, ganz viel gelernt. Ich lernte und habe immer wieder Schüler getroffen, die viel besser waren als ich. Was ich nicht verstanden habe, was mich auch ehrlich gesagt komplett frustriert hat, weil ich mich immer so angestrengt habe und wollte immer besser sein als alle anderen. Ich habe sogar oft das Leichtathletiktraining sausen lassen, weil ich gesagt habe, ich muss lernen, ich muss besser sein, ich möchte, dass ich die Beste in der Klasse bin, dass ich eine Auszeichnung bekomme. Unsere Lehrer haben es auch so gemacht, die haben halt nach Noten ausgegeben, das heißt, die zuerst das Blatt bekommen haben, da wusste man, ah, da ist eine 5 oder eine 6 oder auch eine 4 manchmal, und die das letzte Blatt bekommen haben, die hatten die 1+, und ich wollte immer die Letzte sein. Ich wollte immer, dass alle sehen, dass ich auch die Beste bin. Und ich habe aber gemerkt, dass ich das einfach nicht schaffe, dass ich ganz oft nicht die Beste war. Am Gymnasium gibt es immer viel bessere Leute als man selber. Und ich merke aber auch, dass diese Haltung und dieser Ehrgeiz, den ich dort in der Schule hatte, sich auch oft auf das Christsein überträgt. Also ich merke auch bei mir selber, dass ich selber gute Taten vollbringen will, dass ich viele Leute zu Jesus führen will, dass ich Geld spenden will, dass ich mir immer denke, ah, ich will eine richtig gute Christin sein, ich will ganz, ganz viel für Jesus tun. Doch wir und ich kann mich nicht aus guten Taten retten. Das war das Erste, was ich verstanden habe, als ich Christ geworden bin. Ich brauche diesen gnädigen Gott. Wir brauchen diesen gnädigen, barmherzigen Gott, der unser Versagen, unsere Sünde, unser Neid, unseren Egoismus, alle unsere Gedanken sieht und kennt und sich dennoch gnädig vor uns stellt und uns Barmherzigkeit anbietet. Dieser barmherzige Gott ist der, den wir erwarten können. Wir erwarten also zweitens einen barmherzigen Jesus, der uns annimmt und der alle annimmt, die zu ihm sagen, Jesus, ich habe es ohne dich versucht, zu dir zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Ich kann es immer wieder versuchen, aber aus meiner eigenen Kraft schaffe ich es nicht. Danke, dass du, indem du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast, mir Gnade schenkst und ich errettet bin. Wirklich nur durch seine Gnade. Also zweitens, wir erwarten einen barmherzigen Gott. Drittens steht hier im Text, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Also wir sind wiedergeboren, das heißt errettet. Und dann, zu was sind wir eigentlich wiedergeboren? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich habe mich gefragt, was ist diese lebendige Hoffnung, von der Paulus hier spricht? Oder Petrus hier spricht? Was ist diese lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht? Das Gegenteil von der lebendigen Hoffnung ist die tote Hoffnung. Eine tote Hoffnung ist, wenn man in diesem Leben auf Dinge vertraut, die vergehen werden. Das heißt, wenn man stirbt, die man zurücklässt, die hier bleiben. Die tote Hoffnung wäre zum Beispiel eine beeindruckende Biografie, beeindruckende Erfolge. Geld, Haus, Auto, ein guter Ruf, den man bei seinen Kollegen, bei seinen Freunden vielleicht hat. Aber auch die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Das können wir nicht mitnehmen. Es wird nicht so wichtig sein. Lebendige Hoffnung ist aber, dass wir auf etwas hoffen können, was ewig ist. Wir hoffen auf jemanden, wir hoffen auf den auferstandenen Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der gestorben ist und für immer ewig leben wird und lebt. Also wir haben eine lebendige Hoffnung, wir dürfen zuversichtlich wissen, dass wir ewiges Leben haben, weil wir zum auferstandenen Jesus gehören. Ihr könnt mal eure Nachbarn fragen oder eure Kollegen, was glaubst du, was nach dem Tod passiert? Was denkst du, was dann geschieht? Und was ich oft erlebt habe, ist, dass die Antwort sowas ist, so ein bisschen wie, ich hoffe, ich komme an einen besseren Ort. Naja, wer weiß das schon genau, irgendwie so ein besserer Ort, darauf hoffe ich. Oder Agnostiker, die an irgendwas glauben, die dann sagen, naja, ich glaube, ich komme irgendwo hin, in so eine irgendwie so eine geistliche Sphäre. Oder manche Leute, die vielleicht an Reinkarnation glauben, würden sagen, naja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt auf der Welt, dann komme ich das zweite Mal nochmal, dann versuche ich es nochmal, vielleicht komme ich dann an einen besseren Ort mal irgendwie irgendwo hin. Oder die Leute, die an die Allversöhnungstheorie glauben, das heißt, die glauben ja, dass alle in den Himmel kommen und würden vielleicht sowas sagen wie, naja, wir kommen schon alle irgendwo hin. Aber ich glaube, das ist alles maskierte Hoffnungslosigkeit. Also wir kennen alle die Maske, die man sich aufsetzt, um vielleicht einfach seinen Mund und seine Nase zu bedecken. Maskierte Hoffnungslosigkeit, also Hoffnungslosigkeit, die sich hinter einer Maske, ich hoffe auf etwas Ungewisses, doch versteckt. All die Antworten zeigen eigentlich, dass es keine lebendige Hoffnung ist, sondern dass es eine Hoffnung ist, die eigentlich ins Ungewisse geht. Man nicht genau weiß, wo kommt man eigentlich an und was verbirgt sich eigentlich dahinter, was ich eigentlich hoffe. Wir als Christen haben diese einzige lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht, und zwar Jesus ist auferstanden. Wir haben und wir dürfen in Ewigkeit mit ihm leben. Wir dürfen auf ihn hoffen und wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Wir brauchen auch damit keine Angst vor seiner Wiederkunft zu haben. Also der dritte Punkt, wir erwarten einen lebendigen Jesus, der unsere lebendige Hoffnung verkörpert. Diese drei Punkte waren mir sehr wichtig, euch erstmal zu sagen, wen erwarten wir eigentlich? Nun zu meinem zweiten Punkt. Was erwarten wir? Was erwarte ich und warum? Also das Wen haben wir schon geklärt. Wir wissen, was Petrus hier schreibt, wen erwarten wir, wer dieser Gott ist, der wiederkommt und was wir als Christen haben. Das steht hier in diesen Versen, habe ich euch auch nochmal in orange fett markiert. Genau, das steht hier drin. Nun zu der Frage, die mich eben auch am meisten beschäftigt hat. Was erwarte ich von der Wiederkunft Jesu? Wie wird das sein? Wie stelle ich mir die Wiederkunft Jesu vor? Ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich eigentlich noch nicht möchte, dass Jesus wiederkommt. Es gibt für mich noch so viel zu tun. Ich verbinde mit der Wiederkunft also sozusagen ein zu spät. Es ist jetzt zu spät. Wenn Jesus wiederkommt, ist der Punkt, wo ich versuchen kann, durch Gottes Kraft Leute zu retten, vorbei. Es ist ein zu spät für mich und das ist für mich auch ein Moment, dass alle meine Bemühungen in diesem Moment, also dass alle, die in diesem Moment nicht komplett ihr Leben in Jesu Hände gegeben haben, keine Chance mehr haben. Es ist ein zu spät für mich. Und ich habe gemerkt, dass das ein missionarischer Ansatz ist. Also ich möchte, dass Jesus noch nicht wiederkommt, weil ich noch missionieren möchte. Weil ich noch denke, es gibt noch so viel zu tun. Paulus geht es da ähnlich. Wir lesen im Philipper 1, das lese ich euch mal vor, Vers 21 bis 26, dass Paulus in so der ähnlichen brenzlichen Lage steckt, wie ich mich so ein bisschen fühle. Paulus sagt in Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Wenn aber das Leben auf dieser Welt mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich auch nicht, was ich wählen sollte. Ich werde aber von beiden bedrängt. Und jetzt kommt dieser Zwiespalt, in dem Paulus steckt. Ich habe Lust, aus dieser Welt zu gehen und abzuscheiden und auch um bei Jesus zu sein. Denn es ist weit besser. Aber es ist trotzdem nötiger, bei euch zu bleiben, um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben will und bei euch auch bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Ruhm überreich wird in Christus Jesus durch mich bei einer Rückkehr zu euch. Das heißt, was Paulus hier in schwieriger Elberfelder Übersetzung sagt, ist, dass er auch diese Zerrissenheit sieht zwischen mit Jesus dann mal im Himmel oder vielleicht auch bei der Wiederkunft komplette Gemeinschaft zu haben, der dann auch alles neu macht, der ein neues Leben bewirkt, wo einfach alles gut sein wird, so wie es auch in der Offenbarung beschrieben ist. Oder aber auf der Erde in Leute zu investieren, in Gemeinden zu investieren und hier zu sein. Also Paulus beschreibt dort auch eben diese Zerrissenheit. Auf der einen Seite wäre ich so gerne schon bei Gott, ich würde so gerne schon diesen neuen Himmel, diese neue Gemeinschaft, wo einfach alles Gutes erleben. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass ich noch auf der Welt bin, um eben in den Gemeinden, wie Paulus sagt, noch zu wirken und anderen Leuten eben von Jesus zu erzählen. Also das ist dieser erste Ansatz. Dieser missionarische Ansatz. Wer das mitlesen möchte, kann auch sein Blatt umdrehen. Da ist die Zusammenfassung, da seht ihr auch die verschiedenen Punkte, die ich durchgehe. Vielleicht denkst du jetzt, ja Tabea, das hört sich ja ganz schön an, aber ich verstehe das nicht so richtig, so geht's mir gar nicht. Ich sehne mich eher danach, dass Jesus endlich wiederkommt, dass endlich dieser Tag anbricht, wo alles gut sein wird. Vielleicht wie eine Fernbeziehung mit Jesus. Wir haben ihn so lange nicht gesehen, wir können ihn nicht anfassen, wir können mit ihm reden, wir können sein Wort lesen, wir können ja mit anderen über ihn sprechen, aber wir haben ihn nicht physisch vor uns, wir haben ihn nicht so face to face vor uns. Vielleicht denkst du dir, naja, wenn er kommt, wird der persönliche Gott mit Leib und Seele vor mir stehen und das erwarte ich und darauf freue ich mich, weil es unglaublich schön sein wird, dass alle Zweifel, alle Sorgen, alle ja, Gedanken, die wir über Jesus haben, endlich mal eine richtige physische Adresse quasi vor uns haben. Und ich habe diesen Ansatz oder dieses Erwarten, diesen sehnsüchtigen Ansatz, diese sehnsüchtige Wiederkunft genannt. Jesus, wir erwarten dich mit Sehnsucht, komm du endlich. So nach dem Motto. Vielleicht denkst du aber auch eher, ich erwarte eigentlich eher nicht diesen physischen Jesus als Person, so stelle ich mir nicht die Wiederkunft vor, sondern ich konzentriere mich eher auf diese neue Welt, die endlich anbrechen soll. Dann werden die ganzen Umweltkatastrophen weg sein, die ganze Schöpfung von Jesus wird ganz neu aussehen, alle Ungerechtigkeit wird weg sein, es werden keine verfolgten Christen mehr da sein, keine Krankheiten, keine Kriege und die ganze Schöpfung wird einfach ganz neu aussehen. Ich erwarte diese neue Welt von Jesus. Es wird kein Streit mehr in der Familie sein, kein Missverständnis mehr, kein Lästern, es wird einfach alles gut sein. Und ich würde sagen, das ist so diese Hoffnung auf diese Erleichterung. Also all die Last, die wir auch in unserem Zwischenmenschlichen jetzt haben, wird dann weg sein. Wir werden so eine Erleichterung spüren. Also ich habe diesen Ansatz, deswegen diesen erleichternden Ansatz genommen. Es ist einfach so, alle Last ist auf der Schulter und dann wird man so, alles ist einfach anders und neu und diese neue Welt wird ganz anders aussehen als alles das, was wir uns jetzt vorstellen können. Oder vielleicht ist für dich, wenn du an die Wiederkunft denkst, eher dieser vierte Ansatz, der ja, prominenteste in deinem Kopf, dass du dir denkst, ich wünsche mir so, dass Jesus endlich bald wiederkommt oder wenn Jesus wiederkommt, dann denke ich, dass alle körperlichen Schäden, die ich habe, weg sind. Vor einer Woche war ja der Steffen Balko da, der Papa von der Tina, war das vor einer Woche? Ja, genau, der Papa von der Tina. Ich habe mich letzte Woche mit Tina Balko, also mit der Tochter von Steffen, in Berlin getroffen. Und Steffen hat ja auch erzählt, dass Tina eben schon das dritte Mal eine Kreuzband-OP hatte an dem Knie und dass sie deswegen sehr beeinträchtigt ist. Und als ich mich mit Tina getroffen habe, hat Tina ganz viel von dem Knie gesprochen. Also es ging wirklich so, ja, ich habe zum Beispiel erzählt, ich muss in den fünften Stock laufen, hat Tina gesagt, ja, mit meinem Knie, das würde ja gar nicht gehen. Und es ging halt immer wieder um ihr Knie, also um welches Thema auch immer. Es war sehr witzig, es ging immer wieder um ihr Knie, alles hat sich darum gedreht. Oder auch eine Freundin von mir, die sehr, sehr psychisch zu kämpfen hat, die bezieht auch immer wieder in allen Gesprächen alles nur auf ihre Psyche, was auch komplett verständlich ist. Weil einfach dieser Leid, den körperlich kranke oder auch psychisch kranke Menschen empfinden, oft so dominant ist, dass man gar nicht da rauskommt und dass sich alles irgendwie darum dreht. Und Leute, denen es vor allem auch körperlich schlecht geht, aber auch psychisch, können, glaube ich, auch schwer etwas anderes sehen, außer eben dieses körperliche Leid, was sie haben. Und das Gute ist an der Wiederkunft, dass das mal alles weg sein wird. Dass alle körperlichen Beschwerden ganz neu sein werden und dass der Körper komplett anders aussehen wird. Und so ist dieser vierte Ansatz, diese körperliche Wiederherstellung. Also was erwartest du von der Wiederkunft? Vielleicht erwartest du vor allem diese Heilung, diese körperliche Wiederherstellung, dass einfach der komplette Körper und alles Leid, alles psychische, physische Leid komplett weg sein wird. Und vielleicht erwartest du genau das und sehnst dich danach, dass das endlich passiert. Einen letzten Ansatz habe ich noch mitgebracht. Und zwar ist der richtende Ansatz, das Gericht, dass endlich alle Nichtchristen sehen werden, dass unser Herr Jesus Christus der einzig wahre Gott ist. Vielleicht denkst du, wenn du an die Wiederkunft daran, wie in der Bibel steht, jeder Mund wird bekennen, dass Jesus der Herr ist, jedes Knie wird sich beugen. Vielleicht ist das, was du, wenn du an Wiederkunft denkst, das, was bei dir in deinem Kopf kommt, wie sich wirklich alle Leute auf die Knie gehen werden und sagen werden, wow, Jesus, ich habe dich nicht erkannt, aber ich sehe jetzt, dass du der Herr bist, aber leider ist das für manche dann zu spät. Also dieses Endgericht, was kommen wird bei der Wiederkunft, ist vielleicht das, an was du denkst und was hier auch der fünfte Ansatz ist, diese richtende Vorstellung von einem Jesus, der dieses Gericht eben bringen wird. Wenn wir uns fragen, was für eine Vorstellung habe ich eigentlich, dann sagt das auch viel über unsere Beziehung zu Jesus aus. Und auch diesen Fokus, den wir gerade in unserem Leben haben. Ich habe schon gesagt, für mich ist dieses Missionarische gerade sehr mein Fokus. Und ich fokussiere mich oft eben, wie schon gesagt, viel mehr auf das, was gerade so passiert, was ich tun kann, als eigentlich, dass ich mich hinsetze und wirklich viel bete und Jesus wirklich auch erwarte. Also ich glaube, es ist gut, diesen missionarischen Ansatz zu haben und jeder einzelne Ansatz ist gut zu haben. Aber wichtig ist, wie wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, dass wir nicht vergessen, dass wir Gott anbeten in dieser ganzen Zeit. Ich glaube auch, dass diese Frage, was erwartest du bei der Wiederkunft, was erwartest du von der Wiederkunft, auch zeigt, was für irdische Wünsche du gerade vor allem hast. Also ich glaube, wenn jemand physisch, also körperlich, sehr leidet, dann ist es ganz verständlich, dass er sich diese Wiederkunft so vorstellt, dass gerade dieses schlimme Leiden weg sein wird. Dass das vielleicht wirklich gerade dieser größte irdische Wunsch ist, den dann Jesus einfach erfüllen wird. Und ich frage mich, wenn Jesus heute wiederkommen würde und nur die wirklich auch zu ihm gehören, die er kennt, wie er auch in der Bibel sagt, mit in seine neue Welt nehmen würde, wie viele von uns, die hier sitzen, er mitnehmen würde. Ich finde, es ist auch eine wichtige Frage, sich vor Jesus hinzustellen und zu sagen, Jesus, hier bin ich und würdest du mich mitnehmen? Sind wir in so einer guten Beziehung zusammen? Gehöre ich zu dir, dass du, wenn du heute wiederkommen würdest, mich auch mitnehmen würdest in deine neue Welt? Ich finde es wichtig, dass wir uns auch immer wieder da prüfen und dass wir auch darüber nachdenken, wirklich, gehöre ich zu Jesus, bin ich errettet oder laufe ich vielleicht einfach immer nur so mit und denke irgendwie gar nicht so wirklich an Jesus. Ich will diesen persönlichen Jesus, diesen barmherzigen, wie wir ihn kennengelernt haben, diesen vollkommenen, gnädigen Jesus, diesen lebendigen Jesus, der uns wiedergeboren hat, der uns eine Hoffnung schenkt, die über alle Hoffnungen in dieser Welt hinausgehen, diese ewige Hoffnung, diesen will ich mit Freude erwarten. Ich will ihn mit Freude erwarten, aber ich will auch in dieser Zwischenzeit, wo er eben noch nicht da ist, mich darauf gut vorbereiten. Und ich wünsche mir so, dass euch das auch so geht, dass ihr eine gewisse Vorstellung habt, wie wird es sein, wenn Jesus kommt, aber dass ihr auch sagt, ich möchte mich auch in dieser Zeit, wo es eben noch nicht so ist, ich möchte mich darauf vorbereiten und ich möchte in Erwartung auf seine zweite Ankunft leben. Lass uns den zweiten Teil des ersten Petrusbriefs zusammen lesen, Verse 13 bis 19. Da steht nämlich genau das drin, wie bereiten wir uns darauf vor. Vers 13 bis 19. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dass ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ich hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich finde eigentlich, über diese Verse bräuchte man gar nicht predigen, weil die sind so klar geschrieben, dass Petrus wirklich hier, finde ich, eine gute Arbeit gemacht hat, dass man wirklich erkennt, was hier das Wichtigste ist. Ich habe euch wieder versucht, so ein paar Schlüsselwörter fett oder auch in orange zu machen, weil ich finde wirklich, hier ist so viel drin, was wir uns für unseren Alltag auch mitnehmen können. Vers 13 fängt an mit dem Wort darum oder auch in anderen Bibelübersetzungen steht dort deshalb. Also was ist jetzt eben diese angemessene Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat, was wir in den Versen 3 bis 9 gelesen hatten? Hier ist auch eine ganz wichtige Reihenfolge, finde ich, die wir hier sehen in dem Petrusbrief, dass wir erst Gott anbeten, dass wir wissen, wen wir als Christen haben, dass wir wissen, wer dieser Gott, der dieser Jesus ist und was er eben für uns durch seine große Gnade und Barmherzigkeit getan hat. Und dann in Vers 13, darum umgürtet eure Lenden, stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also erst kommt die Errettung und die resultierende Anbetung und dann kommt eine Veränderung im Leben und damit auch die Taten, die sich auch, um sich auf diese zweite Ankunft vorzubereiten. Also erst feiern, wie hier schon im Vers 3 steht, gelobt sei Gott, erst feiern, uns freuen an dem, was Gott tut und danach die Taten zu sprechen lassen als Konsequenz. Weil Gott sich in unserem Leben als der große Schenker, der leidenschaftliche Gott, der uns so sehr lieb dargestellt hat, deshalb oder darum, wie es hier steht, müssen wir jetzt gewisse Punkte in unserem Leben anschauen und überlegen, wie ist meine Reaktion darauf? Wie verbringe ich diese Zwischenzeit von jetzt, bis er wiederkommt? Also wir gehorchen oder wir verändern unser Leben und wollen unser Leben auf Jesus richten, wollen unser Leben heiliger leben, weil Gott uns so beschenkt hat und weil wir wissen, wen wir dort erwarten. Hier im Vers steht, seid nüchtern, in Vers 13. Stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Seid nüchtern, dazu habe ich euch auch auf euer kleines Blatt die Punkte geschrieben, was soll das heißen, seid nüchtern. Seid nüchtern bedeutet, standhaft zu sein und dazu zu stehen, was man glaubt. Sei es mit den Kollegen, mit denen wir sprechen, sei es mit den Nachbarn, sei es mit den Freunden, wirklich diese Zwischenzeit, die wir jetzt haben, zu nutzen, standhaft zu sein und im Kleinen oder auch im Großen dazu zu stehen, was wir eigentlich glauben. Dazu gehört auch selbstbeherrscht in Streit, in Versuchungen zu leben, weil der Heilige Geist in uns wohnt und auch in uns arbeitet. Ich glaube, dass dadurch auch ganz oft Leute von Jesus was merken oder auch spüren, dass Jesus und der Heilige Geist in uns wohnt, weil wir in Versuchungen oder auch in Streit anders umgehen und da auch ein Zeugnis sein können. Dann als dritter Punkt, wir sollen einen klaren Kopf haben. Wir sollen die Wiederkunft erwarten, aber trotzdem im Hier und Jetzt leben und Gott zur Verfügung stehen. So wie gerade auch die alttestamentlichen Propheten immer wieder sagen, hier bin ich Herr, rede du, sprich du, was möchtest du, dass ich tue? Wirke du durch mich. Außerdem bedeutet, seid nüchtern auch eine moralische Entschlossenheit zu haben. Also durch unsere alltäglichen Taten zu zeigen, dass wir nicht einfach uns dieser Welt anpassen, sondern unserem Herrn dienen. Das bedeutet für mich, ich habe Alex ganz oft erzählt, wie ich diese ganzen Corona-Maßnahmen nicht verstehe, warum das so ist, warum die Schüler heute Masken tragen, morgen nicht, was soll das? Habe mich aufgeregt und wurde einfach richtig sauer und Alex hat einfach gesagt, okay, Tabea, es reicht jetzt, setz dich hin und bete für unsere Regierung, bete für gute Maßnahmen, bete für einfach für gute Entscheidungen. Und das hat mir so geholfen, wirklich von meinem ganzen Beschweren, meinen Blick umzuwälzen, nüchtern zu sein und wirklich für unsere Regierung zu beten und dafür zu beten, dass sich Sachen einfach auch verändern und dass da einfach Weisheit geschieht. Also dieses seid nüchtern als Konsequenz darauf, dass wir errettet sind, dass wir in Heiligung leben wollen und dass wir unseren Herrn erwarten. Das ist natürlich nicht vollständig, aber das waren die Punkte, die mir erstmal für unseren Alltag wichtig waren, was wir tun können in dieser Zwischenzeit zwischen jetzt und der Wiederkunft Jesu. Also wenn ich die Predigt zusammenfasse, dann möchte ich sagen, dass wenn unsere Prioritäten und Pflichten, dass unsere Prioritäten und Pflichten, denen sollen wir gewissenhaft nachgehen und wir sollen uns nicht von diesen Verlockungen und Ablenkungen dieser Welt ablenken lassen. weil es in dieser Zwischenzeit, glaube ich, so einfach ist, einfach nicht auf Jesus zu schauen, sondern uns nur mit dem zu beschäftigen, was gerade vor uns liegt, was gerade irgendwie sichtbar ist und nicht wirklich diesen Fokus auf Jesus dabei zu haben. Also wir machen eine kleine Zusammenfassung, die auch auf eurem Blatt steht. Erste Frage, wen erwarte ich? Wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, wen erwarte ich? Wir erwarten diesen persönlichen Jesus, der mich kennt, der uns liebt, der ganz genau weiß, wie wir sind. Wir erwarten diesen persönlichen Herr, den wir unser Herr nennen dürfen. Das finde ich echt unglaublich. Wir erwarten einen barmherzigen und gnädigen Jesus, der sagt, ich sehe dich und ich sehe alles, was du versucht hast, um zu mir zu kommen. Und ich umschütte dieses ganze Werk, was du versuchst, mit meiner Gnade und schenke dir meine Gnade und dadurch kannst du zu mir kommen. Und wir erwarten einen lebendigen, auferstandenen Jesus, durch den wir eine ewige Hoffnung haben. Unsere Hoffnung geht nicht ins Leere, unsere Hoffnung geht nicht ins Irgendwo, ins irgendwie in eine geistliche Fähre, in eine geistliche Welt, sondern wir wissen, wen wir erwarten, wir wissen, wo unsere Hoffnung drin liegt, wir haben eine ewige und lebendige Hoffnung. Zweitens in der Zusammenfassung, was erwarte ich? Was hängt immer von meiner Beziehung zu Jesus ab? Kann sich auch verändern. Wie stelle ich mir die Wiederkunft also vor? Es kann sein, dass wir einen missionarischen Ansatz haben. Das heißt, vielleicht ist das was ein zu spät. Dass wir denken, es ist ein zu spät. Jetzt kann ab diesem Punkt kann ich nicht mehr missionieren. Oder ein zweiter Ansatz, wann kann ich ihn endlich face to face, wann kann ich ihn endlich wirklich vor mir sehen, wann kann ich Jesus endlich anfassen, berühren, so wie der ungläubige Thomas endlich meine Hände in seine Hände legen. Wann wird endlich dieser Punkt sein, also diese sehnsüchtige Vorstellung von Jesu Wiederkunft. Oder vielleicht erwarte ich oder vielleicht erwartest du eher eine neue Welt. Diese Erleichterung, diese Last von meinen Schultern fällt ab. Ich stelle mir Jesus vor als den, der diese neue Welt macht, die auch beschrieben wird. Vielleicht ist das euer Fokus, wenn ihr an die Wiederkunft denkt. Vielleicht erwartest du auch diese körperliche Wiederherstellung, dass alles Leid, was ich jetzt empfinde, was so dominant in meinem Leben ist, was mich oft nicht schlafen lässt, was mein erster Gedanke ist am Morgen, dass das komplett weg sein wird und dass ich geheilt sein werde, dass alle um mich herum geheilt sein werde, dass auch die Sünde nicht mehr da ist. Vielleicht hast du eher diese heilende Vorstellung und fokussierst dich darauf, wenn Jesus wiederkommt. Oder eben als letzter Punkt das Gericht. Diese richtende Vorstellung von Jesus, der dieses Endgericht vollziehen wird, sodass wirklich auch gesagt wird, du gehörst zu mir, ich erkenne dich, du hast um Vergebung gebeten und du nicht. Also dieses Endgericht, was am Ende der Zeit da sein wird. Also die Frage von mir, welche Vorstellung hast du, was dominiert bei dir? Und die dritte Frage, der wir nachgegangen sind, wie erwarte ich, was tue ich jetzt in dieser Zwischenzeit zwischen jetzt und der Wiederkunft Jesu? Da sagt Petrus hier, und wie gesagt, es ist nicht vollständig, aber Petrus sagt hier, wir sollen standhaft sein, wir sollen einen starken Verstand eben haben, wir sollen nüchtern sein, wir sollen selbstbeherrscht sein, wir sollen einen klaren Kopf behalten und wir sollen eine moralische Entschlossenheit an den Tag legen. Wir sollen zu unseren Entscheidungen und zu unserer Moral, die wir durch die Bibel haben, auch wirklich stehen. Und dadurch können wir auch unser Leben auf Jesus fokussieren in unserem Alltag und auch auf diese neue Welt warten. Also ich habe die Predigt heute nicht nur für euch gehalten, sondern auch wirklich für mich, weil ich will mich auf diesen Jesus konzentrieren. Ich will immer wieder auch darüber nachdenken, was bedeutet das, dass du mal wiederkommst? Was bedeutet das, mit dir zu leben in dieser Welt, in der wir gerade stehen? Und ich hoffe für euch auch, dass euch dieses kleine Handout auch vielleicht da hilft, jetzt in dieser Adventszeit über Jesus nachzudenken, über seine zweite Wiederkunft, aber auch wie ihr die Zeit, die wir jetzt noch haben, gut nutzen könnt. Das wünsche ich euch. Amen.